Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Das letzte Kind hat Fell. Der Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied.
Mit Ina Tenz, die ein unzertrennliches Team mit ihrem Briar Skudde bildet. Und mit Marcel Becker, der als Angestellter für seine Maine Coon Katze Francis rund um die Uhr im Einsatz ist.
Das Hamburger Abendblatt wünscht viel Spaß.
Ich wäre fast nicht gekommen zur Aufnahme.
Was?
Ich habe so schlecht geschlafen.
Jetzt stehe ich extra früh auf, ja, und klaue Skudde seine lange Morgenrunde, damit wir uns hier treffen und zusammensitzen. Und was war los?
Du sitzt in München, ich sitze in Hamburg. Und ich habe wirklich so schlecht geschlafen. Das ist schon, ich glaube, langsam nicht mehr mit dem November-Blues zu erklären. Ich hatte einen Albtraum heute Nacht.
Okay.
Ich kann es dir gar nicht sagen. Als ich gegangen bin, hat meine Frau noch geschlafen. Deswegen bist du die Erste, die es jetzt hört.
Aber Therapiestunde. Dr. Ina Tenz, bitte sprechen Sie jetzt.
Ja. Ich bin auch mal drauf gespannt, wie du mir hilfst. Daran scheitert es, glaube ich.
Da fällt mir wohl was ein.
Der Traum drehte sich um unsere Katze, um Francis.
Mhm.
Und ich träume, also ich meine, sie ist gerade 10 geworden vor ein paar Wochen. Und ich träume immer mehr von ihr. Desto älter sie wird, desto mehr träume ich davon. Also desto mehr Zeit sie mit uns verbringt, desto öfter habe ich auch mal irgendwie sie mit drin in einem Traum. Und heute Nacht war es ein Albtraum.
Deutung Nummer 1.
Ja.
Je älter sie wird, desto öfter träumst du. Das heißt, deine Ängste steigen, sie zu verlieren.
Ja, das kann tatsächlich sein.
Mhm.
Das kann tatsächlich sein. Also da würde ich dir jetzt mal, obwohl ich weiß, dass du von Psycho und Therapie null Ahnung hast, aber da würde ich dir jetzt mal recht geben.
Psychologie. Aber erzähl weiter.
Ich deute
weiter.
Das kann tatsächlich sein.
Ja, klar.
Ja, also dieser Traum war wie folgt, dass da auch ein Papagei eine Rolle spielte. Und das ist natürlich relativ offensichtlich, weil unsere Kollegin Heike hier beim Abendblatt ja 2 Papageien.
Naja, so. Das ist, Träume sind nicht so ganz 1:1. Ich würde ja interpretieren, ich meine, ich kenne jetzt ja deine Frau Sandra und ich weiß, dass sie nicht die ganze Zeit plappert, deswegen will ich ihr nicht zu nahe kommen, aber hast du jemanden in deinem, ja, deswegen, hast du jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht ständig dir so ein bisschen ins Gewissen redet, der dir viele Vorwürfe macht indirekt, der so ein bisschen immer,
nee, eigentlich nicht,
bei der Arbeit vielleicht jemand, der dir so im Nacken hockt, nein,
nee,
okay,
und wenn, würde ich ihm ja eh nicht zuhören
oder du würdest es nicht merken, genau,
ja.
Bewusst,
jetzt haben wir so, also ich glaube eher, dass es um diese Papageien von Heike geht, weil wir, sobald wir in irgendeinem Meeting sind, ein digitales Meeting, hat sie die ja immer dabei. Und die flattern dann durchs Bild oder sagen irgendwas. Das ist immer sehr, sehr lustig. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Dass ich finde diese Geschichte von den Papageien so unterhaltsam. Aber wie auch immer, der war mit da drin. Irgendwie war da ein Papagei mit drin, der war dann weg. Und dann merkte ich, dass Francis ausnahmsweise mal mit uns mit zusammen rausgegangen ist aus dem Haus. Normalerweise, sie will gar nicht raus. Also das höchste der Gefühle ist für sie das Treppenhaus. Alles andere findet sie eher überflüssig.
Oder die Vögel auf dem Balkon fangen.
Ja, genau. Und sie ist also raus und dann ist sie plötzlich über eine Straße gelaufen und ab da war es nur noch eine Verfolgungsjagd von mir.
Okay.
Also ich bin ihr im Traum immer nur hinterher. Das führte im Traum tatsächlich dazu, dass ich in einem Baumarkt war und sie gesucht habe. Ich meine im Baumarkt, mhm, also ich und Handwerk, ich habe keine Ahnung davon. Ich war in einem Baumarkt und sie war dann irgendwie auf ein Regal geklettert und dann habe ich mich mit einem Mann gestritten im Traum, der mich sogar geschlagen hat. Und ich bin irgendwann aufgewacht, wirklich mit Herz, also mit Puls, und habe überlegt, ob ich nachts aufstehe und gucke, wo sie in der Wohnung ist.
Mhm.
Weil ich wirklich so neben der Spur war in dem Moment.
Ah, oh, das kenne ich.
Und dann lag ich so, ich schätze mal so 10, 15 Minuten wach und dann kam Francis zum Glück, sprang aufs Bett und kuschelte sich bei uns in die Mitte. Ich musste natürlich erstmal Platz machen. Und dann lag sie bei uns in der Mitte und schnurrte mich nochmal so für ein Stündchen wieder zurück in den Schlaf. Also ich war wirklich gerädert und ich bin's immer noch.
Ja, es sind diese Träume, wenn man aufwacht und sie erinnert,
ja,
dann weiß man im ersten Moment ja auch nicht mehr, ist es wahr oder nicht. Und wenn dann so die Erleichterung einsickert,
ja,
dass es nur ein böser Traum,
ja,
war. Und dann denkt man drüber nach.
Ja.
Ja, und es bleibt so ein Stressgefühl. Ich meine, dadurch, dass du die Details sehr erinnerst, zeigt ja, wie, ja, also wie früh in den Morgenstunden du geträumt haben musst und auch wie, ja, sehr gekoppelt mit Ängsten das Ganze ist. So, Dr. Ina Tenz kommt jetzt.
Ja, naja, aber ich würde ausnahmsweise sagen, ich sage das ja nicht oft, aber es könnte sein, dass du in gewisser Weise recht hast. Aber ist das nicht erstaunlich mit den Träumen? Geht dir das nicht auch so? Ich träume schon, würde ich sagen, jede Nacht irgendwas. Und manchmal erinnere ich mich noch beim Aufwachen, aber dann vergesse ich es trotzdem, wenn ich aufstehe. Ich habe die Erinnerung noch, wenn ich wach bin, aber wenn ich aufstehe, ja, ist sie weg. Aber bei diesem Traum war es anders.
Ja, ich habe mal gehört, das ist eine Schutzfunktion des Gehirns. Also die Träume lösen sich tatsächlich auf und das soll auch so sein. Aber wenn du eben träumst und du wirst danach unmittelbar wach und du erinnerst den Traum und denkst drüber nach, dann holst du quasi den Traum, aus welchem Areal deines Gehirns, der auch immer entsprungen ist, in dein Gedächtnis und memorierst das Ganze. Ja. Also man sagt ja auch, um seine Träume sich zu merken, soll man direkt, wenn man geträumt hat, es sofort aufschreiben. Einige haben ja so ein Notizbuch sogar neben dem Bett liegen, um das zu
tun. Oder sprechen sich gleich eine Sprachnotiz ins Handy.
Ja, genau, weil in den Träumen erlebt man ja auch Dinge oder auch Situationen, die teilweise, ich jedenfalls, sehr lustig sind, sehr unterhaltsam oder sehr kreativ. Und ich denke immer, oh Gott, das kommt schon alles irgendwo aus meinem Unterbewusstsein. Aber auf jeden Fall nochmal zu deinem Traum zurückzukommen.
Also du bist halt sehr kreativ, wolltest du jetzt von mir nochmal hören.
Naja, wir alle sind kreativ, ja. Allein wenn es darum geht, wenn du Ausreden findest, warum du irgendwas nicht kannst oder machst oder verbockt hast. Also das ist Kreativität. Ja. So, aber ich glaube nochmal, um deinen Traum nochmal zu deuten, dahin zurückzukommen, es ist auch ganz viel Stress mit dabei. Also diese Verlustängste oder auch diese Stressträume, die habe ich manchmal, wenn so ganz viel los ist, dann versuche ich immer von A nach B zu kommen oder irgendwas zu erledigen. Oder auch, ich habe auch schon mal geträumt, dass Skuddel wegläuft und ich finde den nicht. Ja. Und ich frage 1000 Leute und die schicken mich in alle Richtungen und immer kommt irgendwas dazwischen. Dann will ich der einen Spur folgen und dann passiert wieder irgendwas, das mich davon abhält, da hinzukommen. Und das habe ich mal nachgelesen, sind so Stressträume, Zeitdruckträume, wenn man einfach ziemlich viel auf der Agenda hat, dass man dann einfach sagen muss, okay, Eingang runterschalten.
Okay.
Zum Glück sind es nur Träume.
Vielleicht ist es aber auch der berühmte Traum, den man in der Nacht vom Sonntag zu Montag hat, wenn es mit dem Arbeiten wieder losgeht. Wir zeichnen ja an einem Montag auf. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht kommt da einfach viel zusammen. Aber das mit den Verlustängsten, das ist ein spannendes Thema. Natürlich habe ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich täglich Angst habe, aber die Vorstellung, und man denkt ja schon ab und zu mal nach, wenn so ein Tier wieder ein Jahr älter ist, oh, Hauptsache das bleibt jetzt so und wie alt werden solche Katzen überhaupt? Du machst dir schon Gedanken.
Absolut.
Du hast das ja schon mehrfach durch im Grunde, weil du hast jetzt den dritten Briar. Ich spreche das mal so brutal an, aber so ist es ja.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was mir hilft, wenn ich mir von Anfang an sage, und ich fange jetzt mal sehr unromantisch an, dass wenn man sich ein Haustier anschafft oder wenn man sagt, okay, ich möchte ein Haustier haben, dass man auch gleichzeitig weiß, dass die Lebenszeit dieses Haustiers vermutlich, und bitte, bitte, lass es so sein, kürzer sein wird als deine eigene oder die deiner Familie. Das muss man wissen. Also du weißt, es ist für eine kurze Zeit, relativ gesehen. Also wenn man hofft oder denkt, okay, ein Hund und gerade ein großer Hund wird so 13, 14, 15, dann ist es ein gesegnetes Alter. Und man weiß das, wenn man sich ein Haustier anschafft, dass das die Zeitspanne ist, die man miteinander verbringen wird. Das macht es kein Deut leichter. Ja, das macht es kein Deut leichter, aber es hält einen ja auch nicht ab davon, sich für ein Haustier zu entscheiden.
Aber Ina, stopp, einmal, das muss ich verstehen. Macht man oder sollte man sich deiner Meinung nach diese Gedanken im Sinne von machen, wirklich sich es bewusst machen, wenn man sich ein Haustier kauft, freut man sich doch über ganz andere Dinge oder macht sich Gedanken über ganz andere Dinge, vor allem über den Spaß, die Freude, die Aufregung, die Emotionalität am Anfang und da sitzt man noch nicht und hält kurz inne nach dem Motto und sagt, ja, aber es sind nur 13 Jahre. Hast du das gemacht? Machst du das?
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, weil ich denke, die Sachen von vorne bis hinten durch. Ja. Nein, es ist schon, also nicht um mich selber runterzuziehen, aber einfach um realistisch auf das ganze Thema zu schauen. Und welche Zeit hat man zusammen und bin ich dafür dann auch bereit? Oder wird der Punkt kommen, dass ich mein Herz so an dieses Tier hänge, was ich natürlich auch trotzdem tue, ja, dass ich aus egoistischen Gründen den Zeitpunkt nicht erkenne, wenn es Zeit ist, auch ein Tier mal zu erlösen. Das klingt unglaublich sachlich, weißt du selber, ist bei mir nicht so. Ich liebe meine Tiere abgöttisch. Ich würde alles dafür tun, dass es ihnen gut geht und dass sie alle Methusalem-Alter erreichen, ja? Keiner will sein Tier verlieren. Also behaupte ich einfach niemand. Und trotzdem denke ich kurz drüber nach und weiß, okay, die Verantwortung ist auch da, wenn ich mir ein Tier anschaffe, dass ich den Zeitpunkt erkennen muss, wenn das Tier leidet. Und es kann ja manchmal auch sein, dass es schon passiert mit 6 Jahren, 5 Jahren. Das Tier wird krank. Und das zu akzeptieren ist unglaublich schwer. Also ich könnte Bücher drüber schreiben, allein mit meinem zweiten Briar Biscuit, was ich mit dem erlebt habe, weil der hat mich im Grunde mehrfach in seinem Leben an diesen Punkt geführt, dass ich mich verabschieden musste von ihm. Und dann hat er immer wieder die Drehe gefunden. Der ist 14 Jahre alt geworden, das war unglaublich. Aber mehrfach stand ich an dem sehr realistischen Punkt, jetzt können sich hier unsere Wege trennen. Das war ja furchtbar. Also das hat, der Moment ist immer schlimm, aber gleichzeitig weiß ich, ist dann auch die letzte Verantwortung, wenn man aufgeben muss, das zu akzeptieren für das Tier, das ist mit in diesem Gesamtpaket drin. Das ist jetzt sehr abstrakt und eigentlich sind wir auch schon mittendrin in diesem dunklen Thema hier. Oh Gott. Aber du weißt, was ich meine.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es ja noch nicht so weit. Deswegen kann ich das so schwer beurteilen, weil ich das letzte Mal ein Haustier verloren habe. Da war ich 11 oder 12. Oder 13, weiß ich nicht mehr ganz genau, in Wellensittich. Und ich habe wochenlang geheult.
Ja.
Also wenn mich nur jemand drauf angesprochen hat, geheult. Also allein dieser Moment, das weiß ich noch, wir hatten den Wellensittich-Käfig im Wohnzimmer an so einer Kette von der Decke hängen. Und zum Schlafen gehen habe ich den immer abgenommen und mit in mein Zimmer genommen und dann das Tuch drüber gemacht, dass die mich nicht um 5 weckt, wenn draußen die Sonne, also wenn die Sonne aufgeht und die anderen Vögel Rabatz machen. Das hat immer ganz gut funktioniert. Und allein, dass dieser Käfig leer war und irgendwann, wir mussten ihn ja abhängen.
Na, furchtbar.
Das ist einfach. Und so stelle ich mir das ja dann beim Hund auch vor. Da hängt noch eine Leine, da liegen überall Decken rum, die Näpfe etc., das räumst du weg.
Die Leere ist die Hölle.
Ja.
Ja.
Und wie war der Prozess bei euch, die Überlegung zu sagen, wir fahren jetzt los und holen uns einen neuen? Erstmal der Abstand zwischen dem Tod des Haustieres und der Entscheidung, wir wollen, dann fährt man ja nicht am gleichen Tag wahrscheinlich schon los. Wie lange war das ungefähr? Also diese Trauerphase.
Bei Haifi, als ich Haifi einschläfern lassen musste, meinen ersten Briar, da hat das gedauert. Also ein halbes Jahr. Aber diese unerträgliche Leere, genau wie du sagst, und auch dieses Gefühl, ein gemeinsames Leben mit einem Hund. Also wir sind einfach Hundemenschen. Mhm. Ja, wir brauchen irgendwie ein Vierbeier um uns herum. Das war schlimm, diese Zeit zwischendurch, aber im Grunde hat es bei mir doch so 3-4 Monate gedauert, bis ich so langsam mal die Fühler ausgestreckt habe, mich dabei erwischt habe, dass ich wieder auf diesen Briar-Seiten mal geguckt habe, hat vielleicht irgendjemand einen Wurf und dann meine Freundin zu mir sagte, du Mensch, guck mal hier, diese Züchterin, das sieht doch toll aus, die hat da einen tollen Wurf geplant, das ist auch, also sie kannte den Deckrüden und dann hatte ich mich so langsam damit beschäftigt und spätestens nach dem ersten Besuch war es um mich geschehen und da war es vorbei, ohne dass man den anderen Hund verrät. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Haifi deswegen vergesse oder ersetze wie irgendein Spielzeug, sondern das war mir klar, da kommt jetzt ein neuer Hund, der hat einen ganz anderen Charakter, man muss sich neu kennenlernen, man ist sich erst fremd. Ich hatte Mordsrespekt auch davor wieder, obwohl man das ja schon einmal irgendwie alles geschafft hat und erlebt hat mit der Erziehung und mit dem Ganzen drumherum. Aber es war doch immer so ein Auf und Ab, weißt du, so ein emotionales Hoch und Runter. So, soll ich wirklich? Und dann die unglaubliche Freude drüber und dann aber auch wieder dieses, oh nein, soll ich wirklich und passt es gerade noch? Und was mir dann immer geholfen hat, war dieser Satz oder dieses Gefühl für mich, ich möchte es wirklich. Und es gibt immer 1000 Gründe, irgendwas nicht zu tun und 1000 Ängste und vernünftige Dinge, dass man sagt, ja Mensch, du bist doch auch viel unterwegs. Aber meine Erfahrung mit Haifi hat gezeigt, es ruckelt sich immer alles zurecht. Wenn man etwas möchte, wenn man einen Hund in seinem Leben haben möchte, findet man immer einen Weg. So diese Zuversicht in mir und dieses Wissen drum, dass sich alles irgendwie immer zurechtruckelt, wenn man es wirklich möchte und auch natürlich sein Leben danach ausrichtet, weil man es möchte und nicht Opfer bringt. Ja, es klingt immer so, oh Gott, ja, dann bist du nicht mehr so flexibel. Ich war halt irgendwie, du weißt selber, meine Hunde waren immer mit dabei. Das war möglich.
Stimmt, dich gab's nie ohne.
Ja.
Immer im Doppelpack.
Genau.
Also außer, ich glaube, wenn wir uns auf irgendeiner Fachmesse oder so getroffen haben, dann war er nicht dabei. Aber ansonsten immer. Immer.
Ja, das stimmt. Also irgendwie, wir waren immer, und jetzt ja auch Skudde, ne? Wir sind so, er ist halt Familienmitglied. Und wenn es möglich ist, ist er dabei. Wenn es für ihn auch zumutbar ist, natürlich. Bei so einer Messe, da hatte ich ihn dann tatsächlich bei meiner Mutter, wenn ich irgendwie beruflich auch mal fliegen musste, geht natürlich auch nicht immer. Obwohl Haifi ist mit mir auch echt durch die Welt geflogen. Ich hatte den immer, ich musste pendeln zwischen München und Berlin in der Zeit. Der ist immer mitgeflogen, auch am Wochenende. Weil ihn das nicht gestresst hat. Deswegen hat es auch mich nicht gestresst. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe gerade überlegt, wenn ich hier in der Redaktion deinen Besuch ankündige, weil die meisten kennen dich ja mittlerweile oder euch und freuen sich auch total, weil es ist immer so ein kleines Ereignis hier, das Highlight des Tages dann, wenn es Skudde kommt. Ich sag hier zu meiner Kollegin Sibylle oder zu Heike, sage ich immer, morgen kommen übrigens Ina und Skudde. Ich sag nicht Ina kommt, sondern Ina und Skudde. Es ist immer der Doppelpack. Das ist echt lustig.
Ja, ich denke mir so, wenn man sich dafür entscheidet, dann gibt es immer Wege. Gut, das Zeitfenster bei Skudde, also bei Biscuit, war tatsächlich etwas länger, also nachdem Haifi starb. Und als dann Biscuit starb, das war ja, wie gesagt, also ja, das klingt jetzt so unemotional, aber Biscuit hatte, der war eine Großbaustelle. Ja, der war eine Montagsproduktion, sag ich immer voll. Weil der durch sein Chaos, was er so in seinem Leben hatte, auch sich selber wirklich Dinge zugefügt hat, so dass ich häufig dachte, oh Gott, schafft er das jetzt? Und dann, als er 6 Jahre alt war, hatte er eine Milzdrehung, die wurde auch sehr, sehr, sehr spät erkannt, weil sowas passiert auch nur am Wochenende. Und das war dann eine Notoperation und da waren mehrfach, also viele Klippen, die im Grunde bedeutet hätten, dass er das nicht überlebt. Und er hat es aber geschafft. Und das war so ein Punkt, wo ich wirklich an dem Tag, als er operiert wurde, ich war fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint wie an diesem Tag. Vor Angst, vor Sorge, vor Hoffnung. Das war so eine Achterbahn. Der ganze Tag war ein Albtraum. Und ich war mir sicher, ich werde ihn verlieren. Aber irgendwo wusste ich auch, der Hund ist ein Kämpfer. Und der hat mich schon öfter an diese Situation gebracht und hat es dann immer wieder geschafft. Also against all odds. Und so zog sich das durch sein Leben tatsächlich auch bis zum Ende. Weil er bekam dann, als er 11 Jahre alt war, eine Krebsdiagnose. Also er hatte dann ein Lymphom, höchst aggressiv. Und die Tierärztin sagte, ja, der hat jetzt maximal noch 3 Monate. Also stellt euch darauf ein, verabschiedet euch. Das war schlimm. Das war auch wieder so ein Tag, ja, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber der Hund hat das irgendwie nicht gehört. Und der hat 2,5 Jahre danach weitergelebt. Und er ist nicht an diesem Lymphom gestorben, sondern er konnte einfach irgendwann nicht mehr aufstehen und wir mussten ihn dann erlösen.
Und in diesen 2,5 Jahren, was habt ihr denn da gemacht oder was habt ihr euch überlegt? Wie geht man da vor? Was für Vorkehrungen trifft man?
Also gute Frage. Das war schon so eine geschenkte Zeit für uns. Wir wussten, okay, jetzt tickt die Uhr lauter und wir freuen uns über jeden Tag. Und wir haben versucht, tatsächlich das Leben für Biscuit super lebenswert zu machen. Also nicht, dass wir ihn verwöhnt haben und vollgestopft hätten mit ungesundem Zeug, das nicht. Aber wir haben unsere Urlaube nach ihm ausgerichtet, weil wir wussten, okay, vielleicht fahren wir dann nicht mehr mit ihm gemeinsam irgendwo hin. Wir sind dahin gefahren, wo es dann auch ein bisschen kühler war im Sommer, also an die Nordsee und hatten dann uns ein Lastenfahrrad gemietet. Ja, ich in einem Lastenfahrrad, wo vorne dann auch Biscuit mitfahren konnte. Und wir haben ihn immer mit an den Strand genommen. Und klar, hatten natürlich ganz normalen Alltag und haben einfach jeden Tag genossen. Also die Dinge getan, die ihm wichtig sind, seine Regelmäßigkeit. Und ich habe natürlich auch ein bisschen drauf geachtet, dass er, ja, etwas weicher liegt. Also ich habe dann so ein orthopädisches Kissen gekauft für seinen Korb, weil er doch schon Probleme hatte, durch seine Rücken-OP, die er dann zwischendurch auch nochmal hatte, aufzustehen. Und ich habe Blutuntersuchungen gemacht einmal im Jahr, um zu sehen, also verändert sich da etwas oder gibt es Probleme, wo ich dann mit Futter drauf reagieren konnte. Und das war dann auch tatsächlich der Fall. Er brauchte dann im letzten Lebensjahr ein Spezialfutter. Ich habe ihm dann auch Flohsamen noch über das Futter gestreut. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber er hatte dann auch Darmprobleme am Ende und das hat dann, ich sag mal, das tägliche Geschäft ein wenig erleichtert. Und so stellt man sich dann irgendwie drauf ein.
Aber das ist ja dann, wenn ich das so hart sagen darf, Ina, Jan, die letzten Wochen, Monate, Jahre, wo du weißt, es geht zu Ende. Was kann man denn, und das die Frage würde ich mir jetzt, also ganz egoistisch natürlich, stellen, was kann ich denn für meine Katze schon im Vorfeld tun, bevor es soweit ist? Weil ich stand jetzt am letzten Wochenende auch im Futterhaus vorm Regal.
Ja.
Und naja, da habe ich zum ersten Mal was für Senior-Katzen gekauft, weil sie ja jetzt 10 ist. Habe ich erstmal geguckt, ab wann geht denn das überhaupt los? Aber so ist es ja.
Absolut. Also man verdrängt den Gedanken und schiebt ihn beiseite, aber wenn dann durch solche Umstände wie eben eine brutale Diagnose oder dass du siehst, dass dein Tier dann nicht mehr so ganz mobil ist oder so leicht aufstehen kann, wie es das immer konnte, dann schleicht dieser Gedanke ja rein. Und ich finde immer, sobald man diese Realität akzeptiert hat, dass man sich irgendwann einmal von seinem Haustier verabschieden muss, dann lässt es sich leichter leben damit. Klar, das ist kein schöner Gedanke, aber ich sag mal, Verdrängung funktioniert zumindest bei mir in diesem Punkt sehr gut. Man richtet sich drauf ein und tut natürlich alles dafür, wenn man die Realität akzeptiert hat, dass das Tier in dieser Phase dann auch entsprechend begleitet wird. Und emotional war das für mich immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann was tun. Schlimm sind für mich immer die Situationen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man hilflos ist. Also wenn du einfach ausgeliefert vor einer Situation stehst, aber wenn ich weiß, ich kann Spezialfutter besorgen, ich kann dies vermeiden oder das tun, dann komme ich mit Situationen immer besser klar. Aber da ist auch jeder anders. Mir geht's halt so.
Ja, das mit der Verdrängung, wenn es denn soweit ist, ich kann nicht vorhersagen, wie ich dann reagiere. Aber wenn es um das Tier geht oder auch um unser Kind, unser erwachsenes Kind, ja, dass man irgendwas ignorieren will oder nicht wahrhaben will in bestimmten Situationen, das ist, glaube ich, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Bei mir ist es auf jeden Fall vorhanden. Deswegen, ich kann nicht vorhersagen, wie ich dann reagiere. Möchte ich mir eigentlich. Du meinst ja, ich soll mir schon Gedanken machen. Ich muss ich nochmal überlegen, ob ich das mache.
Naja, nicht jeden Tag Gedanken und mit diesem, oh Gott, es ist alles endlich und wir müssen uns bald verabschieden. Das nicht, aber ich sag immer, Realitäten akzeptieren. Und wenn man das getan hat, dann lebt es sich leichter damit. Und dann kann man auch wieder zum Alltag übergehen und ja, sich an Situationen freuen und es, ich sag mal, bewusster verdrängen. Ja, ich meine, ich denke ja auch nicht jeden Tag dran, dass mein Tier bald nicht mehr ist, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber wenn man diese Realität akzeptiert hat, dass die gemeinsame Zeit endlich ist und wenn dann die ersten Anzeichen kommen, dass man aus dem Verdrängen rauskommt und einfach sagt, ja, das ist jetzt so und jetzt kann ich auch was tun, dann finde ich, ist das ein besseres Gefühl.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Du, Marcel, ich finde, wir sollten jetzt dringend an dieser Stelle zu Ricarda vom Futterhaus schalten, weil Ricarda sicherlich auch für uns Tipps hat, was wir tun können, wenn unsere Tiere alt werden, wie wir sie unterstützen können, damit man möglichst lange gemeinsam eine schöne Zeit verbringen kann.
Guten Morgen, Ricarda.
Guten Morgen.
Hi.
Sag mal, wie sieht's denn aus? Wir sind jetzt ja doch schon, ich meine, ich staune immer wieder, was man in den Supermärkten so zum Thema Weihnachten schon sieht. Wie sieht das bei euch in den Märkten aus?
Ja.
Habt ihr schon dekoriert?
Ja, es geht langsam los. Jetzt ist gerade Halloween vorbei und dann geht das mit der Weihnachtsdeko ganz schnell los, ja.
Aber es gibt noch nicht so spezielle Weihnachtsprodukte oder doch auch schon?
Doch, das geht natürlich los mit den ersten, was heißt mit den ersten? Hundemäntel gibt's natürlich immer, aber natürlich jetzt auch schon manche, die ein bisschen Muster haben, ne? Gemusterte Sachen und natürlich die Adventskalender für
das
die Tiere.
Das wollte ich gerade sagen, Adventskalender.
Ja, für Hunde und Katzen.
Das ist unglaublich.
Genau, das gibt's natürlich schon und auch Spielsachen, die ein bisschen weihnachtlicher sind. Das ist jetzt alles in den Märkten, na klar.
Aber dazu machen wir, glaube ich, noch gemeinsam eine Folge, also Weihnachten und worauf man sich da freuen kann. Jetzt sind wir im dunklen, grauen November. Der Nebel hängt seit Tagen über Deutschland. Und wir dachten, okay, passen unser Thema auch dem Wetter an und der Jahreszeit und sprechen mal über was etwas Trauriges, nämlich über den Abschied von Haustieren und über das Älterwerden eines Tieres. Und da dachten wir, da kannst du uns vielleicht Tipps geben, wie wir diesen, ich sage immer, dunkel, den letzten Lebensabschnitt gemeinsam mit dem Tier ein bisschen erleichtern können.
Ja, ich finde ja, dieser letzte Lebensabschnitt muss gar nicht so dunkel sein. Eigentlich ist das ja ein bisschen wie beim Menschen, bei unseren Tieren, dass man ruhiger werden darf. Man muss nicht mehr über jeden Zaun springen, man darf mehr Pausen machen, sich mehr ausruhen. Die Tiere haben höheres Schlafbedürfnis. Das gilt für Katzen und Hunde gleichermaßen. Also wenn Frances so richtig alt wird, dann würde ich ja empfehlen, du hast ja neulich erzählt, Marzel, dass sie sehr, sehr gerne hoch liegt, dass man da ein bisschen hilft, zum Beispiel um die Gelenke zu schonen, dass eine Katze nicht mehr so große Sprünge machen muss, dass man zum Beispiel eine kleine Treppe anlegt, ein Leiterchen, eine Rampe. Das ist für Katzen eigentlich eine super Idee. So ein bisschen guckt, dass so ein Liegeplatz nicht mehr so ganz hoch ist.
Aber Ricarda, es ist spannend, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt eher vermutet, ich beobachte das aufmerksam, wie sie sich bewegt. Ist das noch so geschmeidig und sieht es aus, als ob es ihr leicht fällt? Aber du meinst, ich sollte präventiv schon vorgehen? Also im Sinne von, weil sie springt vom Tisch, sie springt aus großen Höhen runter, ohne dass ich das Gefühl habe, es würde ihr Probleme bereiten. Aber wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich ja eigentlich eher dran gehen und sagen, naja, jetzt ist sie über 10 und diesen Hochsitz, den wir da haben, diesen einen, dass sie da in irgendeiner Form eine Zwischenstation hat, wenn sie hochkommt.
Ja, ich meine, manche Katzen sind ja auch mit 15 noch super, super fit, aber Katzen können ja auch Schmerzen sehr, sehr gut verbergen zum Beispiel. Und da kann das schon Sinn machen, was anderes anzubieten oder einfach mal zu gucken, ob ihr das gut tut. Das finde ich ganz passend. Und vor allem natürlich ein bisschen auf die Ernährung achten. Das gilt ja auch für Hunde. Es gibt sehr, sehr gutes Futtermittel für Seniorentiere. Also gerade Katzen, viele haben ja Niereninsuffizienz oder bekommen die im Alter. Da macht dann mal ein Bluttest Sinn, mal drauf zu gucken, sind noch alle Werte in Ordnung. Und dann einfach mal ein bisschen das Futter anpassen. Bei Hunden sowieso. Also wenn man so einen großen Hund hat wie Skudde, da muss man natürlich auch gut gucken. Ist der gesund? Was braucht er? Viele Hunde, gerade wenn sie alt werden, brauchen ein bisschen kleinere Mahlzeiten. Die brauchen fettarmes, hochwertiges Protein, viele Mineralstoffe für die Gelenke, Vitamine. Und da macht es dann Sinn, ein richtiges Seniorenfutter auszuwählen und auch mal mit dem Tierarzt drüber zu sprechen.
Was ich gemacht habe bei Skudde, also gelernt von meiner Zeit mit dem Vorgänger Biscuit, der klöterte immer so in den Kofferraum, ne? So war in den Kofferraum, auf den sprang der da rein und sprang genauso wieder raus. Und er war da mal verletzt. Dann hatte ich ihm, da war ja schon 8, 9 Jahre alt, von einer Freundin so eine Rampe ausgeliehen, weil sie meinte, ja, mit der Rückenverletzung muss er halt vorsichtig jetzt ins Auto kommen. Und das war ein Drama, weil er kannte diese Rampe nicht. Und das war auch gegen sein Naturell irgendwie gesittet, irgendwo einzusteigen oder aufzusteigen. Deswegen habe ich mir gedacht, als ich jetzt Skudde bekam, dass ich ihm von Anfang an beibringe, so wie Haifi zum Schluss dann ins Auto transportiert wurde, erst die Vorderpfoten in den Kofferraum legen und dann hebe ich den Hund von hinten rein. Ich meine, wir reden hier über 42, 43 Kilo. Und das habe ich Skudde von Anfang an beigebracht, dass er sich nur mit den Vorderpfoten auf den Kofferraum legt und ich hebe ihn dann rückenschonend, hüftschonend ins Auto. So mit dem mit der Perspektive, wenn er dann alt ist, dann kennt er das schon. Und ich muss nicht diesen Kampf wie mit Haifi durchleiden. Dass, ich hätte den wirklich gerne über eine Rampe ins Auto einsteigen lassen, aber das war zu spät, um es ihm beizubringen. Und das war
das ist eine super Idee. Ja, vor allem, das ist ein Hund in der Größenordnung. Mein Bruder hatte mal früher einen Kuhwatsch. Das ist dann schon schwierig, ja, wenn man die tragen soll oder bewegen soll. Insofern ist das eine ganz super Sache, Hunde ein bisschen daran zu gewöhnen, darauf vorzubereiten. Und was Tiere im Alter natürlich auch brauchen, die brauchen einfach viel mehr liebevolle Zuwendung. Also viele Katzen und Hunde haben größeres Kuschelbedürfnis, die wollen dem Menschen nah sein, aber nicht mehr diese wahnsinnsaktiven Spieleinheiten oder so draußen. Übrigens ganz witzig, wenn man eine Katze hat, die auch rausgeht, mit der kann man dann auch schon mal so einen begleiteten Spaziergang im Garten machen. Also wenn man mit denen so ein bisschen mitläuft, so eine kleine Runde, um die nur mal so anzuregen, das funktioniert witzigerweise manchmal mit Katzen genauso gut wie mit Hunden.
Ja, aber das mit dem Kuschelbedürfnis, das ist tatsächlich so. Also desto älter Frances wird, desto mehr sucht sie die Nähe und will auch mal angefasst werden und gestreichelt werden und hält dir den Kopf bewusst hin und schnurrt dann. Das ist auffällig, da hast du völlig recht. Also das ist schon spannend. Aber was das Spielen angeht, also das ist mit Frances nach wie vor ein Problem. Ich finde, das ist schon seit vielen, vielen Jahren bei ihr irgendwie verloren gegangen. Die hat keine Lust zu spielen. Ich dachte, ich wäre jetzt besonders clever. Hatte bei Instagram so Videos gesehen, wo, in denen man kriegt ja ab und zu mal was vom DHL-Boten, so schöne Kisten, Pakete, also wo die Katze auch wirklich ohne Probleme sich reinlegen kann, finden ja Katzen sowieso super. Jede Kiste wird sofort in Beschlag genommen. Und diese Kisten sollte man mit Zeitungspapier auffüllen, also Zeitungsseiten nehmen, zusammenknüllen, reinschmeißen, bis oben hin füllen und dann die Leckerlis mal reinwerfen. Und dann siehst du in den Videos, wie die Katzen da reinspringen und wühlen und völlig durchdrehen vor Spaß. Und Francis steigt da so Pfote nach Pfote rein und so ein bisschen mit der ganz langsam sucht sie das Leckerli. Also von Begeisterung im Sinne von Spielsucht, sage ich jetzt mal, keine Spur. Also ich krieg diese Katze nicht zum Spielen. Was ich schon für Geld ausgegeben habe für Spielzeug, funktioniert alles nicht. Alter, wäre ich für jeden Tipp von jedem Hörer sehr dankbar.
Vielleicht hast du einfach eine ruhigere Katze, ne? Ist ja bei Menschen auch so. Ja, nicht jeder will spielen, nicht jeder ist super aktiv. Man kann das dann ein bisschen anpassen. Manchmal helfen auch irgendwie kleine Herausforderungen, Intelligenzspielsachen, gerade bei Hunden, wenn die nicht mehr so aktiv draußen unterwegs sind, dass man so ein bisschen den Geist mal fordert oder was versteckt. Also mein Hund zum Beispiel kriegt kein Leckerli mehr in der Hand, sondern ich zeige ihm das und dann mache ich die Tür zu und verstecke das irgendwo. Also er muss es jedes Mal suchen. Und es stresst ihn total. Also er ist super aufgeregt, er rennt rum und manchmal braucht er Hilfe. Und dann hat er halt seine Belohnung, er muss was dafür tun.
Ricarda, würdest du denn empfehlen, dass man einmal im Jahr oder regelmäßig jedenfalls ein Blutbild machen sollte von seinem Haustier, um zu sehen, gibt es da irgendwelche Unverträglichkeiten, gibt es irgendwelche Probleme, wo man drauf achten muss bei der Fütterung zum Beispiel? Oder ist das Quatsch, soll man das rein intuitiv machen?
Nee, rein intuitiv würde ich das nicht machen. Wie gesagt, gerade Katzen können Schmerzen sehr, sehr gut verstecken. Wenn mein Hund Schmerzen hat, sehe ich das schneller. Aber zum Tierarzt, ich gehe auf jeden Fall regelmäßig zum Tierarzt, 1 bis 2 Mal im Jahr. Das heißt nicht, dass der jedes Mal ein Blutbild macht, aber auf jeden Fall, dass er das Tier gut anguckt. Das gilt für Katzen genauso, vor allem, wenn sie älter werden. Eine Katze gilt ja ungefähr ab 10 als Seniorkatze. Und auch wenn die dann älter werden, regelmäßig auch mal zum Tierarzt, auch wenn sie das nicht so gern mögen, da müssen sie durch. Und gerade diese vielen Krankheiten, die man früh erkennen kann, da kann man so viel tun, dass so ein Tier noch ein langes, schönes Leben hat.
Macht ihr bei euch im Futterhaus denn auch Futterberatung?
Also wenn jemand kommt
und sagt, ah, meine Katze braucht jetzt ein spezielles Nierenfutter, oder dann habt ihr das sicherlich.
Also auf jeden Fall. Also wir haben natürlich eine riesige Auswahl. Unsere Mitarbeitenden sind natürlich alle sehr, sehr gut geschult in dem Bereich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wenn ich wirklich merke, dass mein Tier ein besonderes Futter braucht, macht es auch immer Sinn, mit dem Tierarzt darüber zu sprechen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber wir haben auf jeden Fall Mitarbeitende, die sich auch mit den ganzen Allergiethemen auskennen. Manchmal geht bestimmtes Futter nicht und dass man dann sagt, okay, es darf nur ein bestimmtes Fleisch sein oder auch mal gar kein Fleisch. Es gibt ja inzwischen so viel verschiedene Proteinquellen auch, dass man wirklich guckt, okay, was macht jetzt Sinn, was ist das richtige Futter für mein Tier, und das ist immer ganz, ganz individuell. Da würde ich mich auch nicht drauf verlassen, was Freunde sagen, die auch ein Tier haben. Es hat ja jeder seine Geschichte. Ja, bei meiner Katze ist es so und so, bei meinem Tier ist es so und so. Kann man sich drüber austauschen, aber jedes Tier muss ganz individuell angeguckt werden.
Habt ihr denn auch Produkte oder Dinge, die das Älterwerden erleichtern? Also wenn ich jetzt sehe, okay, mein großer, schwerer Hund, der liegt, also Scooter zum Beispiel, liegt sich immer auf die Fliesen, oder ich habe zwar so ein Kissen hier, aber ich glaube, in 2 Jahren hat er da nicht 3 Minuten drauf gelegen, ja, so, wenn ich ihn mal gezogen habe. Aber wenn er dann älter wird, denke ich so, oh mein Gott, der muss es so ein bisschen weicher haben. Oder so, habt ihr da spezielle Produkte auch für das ältere Tier bei euch?
Auf jeden Fall. Also für Katzen haben wir ja auch zum Beispiel ganz viele Höhlen, wo sich eine Katze drin verstecken kann, sich richtig zurückziehen kann, wenn sie ihre Ruhe will. Und bei Hunden gibt es wirklich den passenden Liegeplatz für jede Größe. Es gibt ja ganz, ganz viele Hunde, die es auch mögen, wirklich in so einem Körbchen zu liegen, das einen Rand hat, wo sie sich dran kuscheln können. Und für Hunde mit einem höheren Gewicht kann auch ein orthopädisches Kissen oder Körbchen ganz, ganz sinnvoll sein, um auch Hüfte, Gelenke ein bisschen zu schonen, dass die sich wirklich gut ausruhen können. Also da gibt es so, so viele verschiedene Möglichkeiten. Da findet jeder was, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ich füge noch hinzu, Ricarda, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist schon Dezember.
Ist schon Weihnachten. Dann quatschen wir über Weihnachten.
Ja, Geschenke.
Aber hallo.
Silvester, Lebkuchen.
Ja, Silvester ist ja gar nicht so fröhlich, aber da quatschen wir drüber.
Genau, super.
Ja, Silvester für Haustierbesitzer ist das natürlich ein Riesenthema, das stimmt. Auf jeden Fall schönen Rest November, um es so neutral wie möglich zu halten.
Genau, euch auch und gegen den Blues viel rausgehen und spazieren. Das hilft dem Hund, das hilft der Katze und dem Menschen auch.
Guter Tipp.
Zu Befehl. Danke. Machen wir. Mach's Vielen gut, Dank, tschüss. Ricarda, für deine Zeit. Ciao. Tschüss.
Marcel, wusstest du eigentlich, dass in Deutschland pro Jahr 500.000 Tiere eingeschläfert werden?
Naja, weiß ich natürlich nicht.
Finde ich jetzt auch etwas hart.
Ja, ist eine hohe Zahl, aber wenn man weiß, wie viele Tiere es in Deutschland gibt, also allein Haustiere, wie viele Millionen, dann ist es vielleicht eine Zahl, die doch gar nicht so hoch ist, oder?
Ja, schon sind, also Katzen und Hunde, ne? Sind beide mit drin. Und die Hauptgründe sind, in der Regel schwere Krankheiten oder auch Verletzungen, dann eben auch altersbedingte Beschwerden. Ich finde es immer schwierig zu sagen, und ich habe das jetzt ja auch zweimal erlebt, wann ist der Zeitpunkt gekommen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht mit Francis?
Was glaubst du?
Nein. Was für eine Frage. Frage ich überhaupt noch?
Ja, natürlich, ich meine, sie ist 10. Sie hat ja mindestens 5 gute Jahre noch vor sich als Maine Coon Katze, würde ich jetzt mal sagen.
Du, Matze, unser Thema ist ja heute Abschied von Haustieren und ich folge einer ganz spannenden Hunde-Influencerin bei Instagram. Ihr Account heißt El Chabo. Da schreibt man EL. Und dann Chabo mit CHABBO. Und dahinter verbirgt sich Diana Oldenburg. Und Diana hatte auch einen Hund, Luke, von dem sie sich verabschieden musste. Und ich fand es ganz interessant, weil ein Post von ihr ist bei mir in Erinnerung. Und der heißt, lieber 2 Wochen zu früh als 2 Wochen zu spät. Und ich finde, darüber sollten wir mit ihr sprechen.
Hallo Diana, liebe Grüße nach Mallorca.
Hallo Ina, hallo Matze, schöne Grüße zurück.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Sozialneid-Podcast geworden. Ich würde auch gerne auf Mallorca leben, das ist ja der Hammer.
Weißt du, das ist immer so ein bisschen komisch, aber mir ist es jetzt langsam ein bisschen zu warm.
Okay, auch im Winter?
Zu warm!
Ja, hört man nicht oft, aber tatsächlich mit so einem Mastiff-Mix an der Seite, der, glaube ich, fände das deutsche Wetter ein bisschen besser.
Ja, gut, das stimmt.
Dein Mastiff-Mix, das ist El Chabo, ja?
Genau.
Wie viel wiegt er denn eigentlich?
Chabo, der wiegt 45 Kilo. Also
45, ja, auch ein richtiger 45. Kerl, ne? Ja.
Ja, da habe ich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, als Ina mir erzählte, dass du auf Mallorca, wie geil ist das denn? Ist doch toll, wenn man das kann. Aber mit dem Hund, ich meine im Sommer, die Temperaturen gehen ja in der Sonne schon locker über 40 Grad mal.
Also das ist auch immer was, was glaube ich viele Leute gar nicht so nachvollziehen können. Aber im Sommer bin ich teilweise, also die 3 heißesten Monate, da bin ich kaum Gassi. Also da gucken immer alle ganz komisch, wenn ich sage, ich gehe nicht Gassi, aber das kann man wirklich nicht machen. Also da geht man abends oder ganz früh vielleicht mal 1/4 Stunde maximal, dass die halt mal, wir sind ja in einem Hunde-Podcast, also ich glaube, ich kann Kacken sagen, oder?
Richtig, alles
ja, natürlich. Ist ja, wie es ist.
Ja, genau, aber sonst sind wir dann auch nur am Pool und machen so ein bisschen Wasser-Action, weil alles andere lang spazieren gehen. Also mit Chabo kann ich es auf keinen Fall. Das ist zu heiß. Da kriege ich auch einfach Angst, dass der das gar nicht so schaffen würde. Mit Honey, das ist ja unser Neuzugang. Die ist noch nicht so lange da, aber die verträgt das besser. Da kann ich dann auch mal, also mit der geht es, ne? Dass man da auch mal in der Früh joggen gehen kann oder so für eine kurze Zeit. Aber mit Chabo, no way.
Gehen die Hunde in den Pool?
Nein, leider nicht. Aber ich glaube, jeder, der mich auf Instagram kennt, der weiß, dass ich seit mittlerweile über 1,5 Jahren versuche, meine Hunde an den Pool zu gewöhnen. Also ich mache mich da richtig regelrecht zum Affen. Chabo wird, glaube ich, nie reingehen. Der ist ein paar Mal reingefallen. So, okay. Bei dem ist es komplett durch. Aber der geht trotzdem auf die oberste Stufe und spielt da halt so ein bisschen mit dem Wasser rum. Honey tatsächlich, das ist so ein bisschen anders. Die geht mittlerweile ins Meer mit mir, ist auch ein bisschen geschwommen. Pool findet sie noch so ein bisschen, ja, ich glaube, ne, mit den Treppen nicht ganz so geheuer. Aber ich habe bei ihr sehr, sehr gute Gefühle oder hoffe, dass sie irgendwann mal richtig schwimmt. Ich sage immer, ich habe extra einen Pool für meine Hunde und meine Hunde gehen nicht rein. Das ist sehr frustrierend.
Das glaube ich, aber da könnt ihr euch ja reinlegen.
Aber wir haben noch einen Hundepool, da gehen die rein.
Und was ist ein Hundepool?
Weißt du das nicht, Marco?
Nein, na woher denn?
Ja, ne. Also es ist halt einfach wie so ein Kinderplanschbecken, aber nicht mit
Luft. Ach so,
okay. Also es ist nicht Luft außenrum, weil es wäre natürlich doof, wenn die Hunde einmal reinbeißen, ist die Luft raus, sondern halt ja eher so mit so Plastik, Kunststoff außen und dann kann man da Wasser reinmachen und dann ist das ein Hundepool.
Ja, also das Gute stimmt ja auch leider nicht. Ne? Die Vorgänger sind alle geschwommen, wie verrückt, aber das Gute hat wirklich Angst. Also er hat einfach, der geht gern ins Wasser, aber nur bis dahin, wo er stehen kann. Ich habe das dann mal versucht. Wir haben bei uns hier in Bayern so einen See, da kann man reingehen. Und dachte ich so, ja, gewöhne ich ihn langsam dran. Aber tatsächlich, er will nicht. Und dann zwinge ich ihn natürlich auch nicht. Eine Freundin von mir hat mir einen Tipp gegeben, dass ich das mit einer Schwimmweste versuchen soll. So ein Tragegriff, dass man den einfach mitnimmt, dass er so die Selbstsicherheit bekommt. Da denke ich nochmal drüber nach, ob ich ihm das zumute. Aber er kühlt sich ja auch so im Wasser ab.
Ja, ich finde das auch, also bei mir ist es auch so, ich würde die niemals zwingen, weil viele sagen ja auch einfach, nimm den Hund und rein damit. Und da gibt es ja auch ganz grauselige Videos auf Social Media, wo die Leute wirklich ihre Hunde einfach reinschmeißen. Würde ich nie machen. Also eine Weste finde ich sowieso super immer. Ich habe auch gemerkt bei Honey, dass es ihr im Meer ein bisschen hilft, weil sie einfach diese Stabilität von unten hat. Und dann kann man es ja auch über die Leine probieren, wenn... Leine kennt der Hund ja auch und wenn er da Sicherheit drüber erfährt, warum nicht? Ne? Also wenn das gar nicht geht, dann lassen aber so. Ja. Aber ich finde an der Stelle eigentlich das super gut, dass du die Schwimmwesten erwähnst, weil das machen viel zu wenig Hundehalter, auch bei Hunden, die wirklich schwimmen. Weil da hat man ja auch oft die Problematik, dass die Wasserruten bekommen oder wirklich auch ertrinken können. Und viele denken, Hunde können einfach schwimmen. Aber wenn die das auch gerade erst lernen, dann ist so eine Weste super. Also ich bin absolut, passt auf eure Hunde auf, Leute, holt euch eine Schwimmweste.
Ja, weil auch tatsächlich der Kopf, ne, ist ja auch so ein Problem. Wenn die dann, also bei meinem schwimmenden Briar Biscuit, der ist stundenlang im See unterwegs gewesen. Also wir lagen irgendwie am Strand und der ist schwimmen gegangen, 2 Stunden und kam dann wieder, wenn wir weggefahren sind. Der hatte aber dann manchmal auch tatsächlich also einen Husten, da war dann so ein bisschen Wasser in der Lunge, weil er dann Wasser einfach geschluckt hat oder ist was in die Lunge gekommen. Und auch die Ohren. Also ich sag euch, Jesus Christ, da hat sich, man sagt das immer so schön, ein Mikrobiom gebildet und boah, dann stank der manchmal aus den Ohren, da half dann nur so ein spezielles Shampoo gegen diese Pilze und gegen dieses, aber der Geruch war wirklich, ich sag dir, das hätte man verkaufen können an irgendwelche Waffenproduzenten, das war hinterhältig, also gut, das ist jetzt nicht so ganz dramatisch, aber ich finde ja, schon, wenn die Hunde stabilisieren, ja, du kennst es so.
Ja. Ja. Vor allem dann auch noch mit Pilzen. Also wenn der Hund mal so einen richtigen Pilzbefall hat, ich glaube, jeder, der das schon mal hatte, hatte meiner ja auch, der hat den Geruch direkt in der Nase.
Ja, man vergisst den auch nicht mehr, das stimmt. Nee. Okay, aber heute ist unser Thema ja ein bisschen düsterer, weg von Sonne, Sommer, Strand und Spaß hin zu, man verabschiedet sich von seinem Haustier. Und wir alle haben das ja, wir haben es vorhin schon beschrieben, ein bisschen erlebt, dass es auch mit zu der Verantwortung gehört. Aber wann ist der Zeitpunkt gekommen? Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, weil keiner will sein Haustier hergeben. Aber man will ja auch nicht egoistisch sein und sagen, so, ich kann mich nicht verabschieden und um meinen Abschiedsschmerz zu verhindern oder rauszuzögern, tue ich alles Menschenmögliche, dass dieser Hund ewig lebt. Also jetzt mal so zusammengefasst. Du hast es auch schon einmal erlebt mit deinem Hund.
Ja, also ich habe das schon mit 3 Hunden erlebt, aber bei dem letzten Hund, sage ich mal, war ich aktiv an der Entscheidung beteiligt, weil die Hunde davor, das waren, ich glaube, jeder kennt das, so Kindheitshunde und da tragen die Verantwortung einfach die Eltern und man selber kriegt das vielleicht gar nicht so aktiv mit, dass es jetzt um diese Entscheidung geht, weil man vielleicht auch noch zu jung ist oft. Aber bei Luke, also das war eben... Ja, der letzte Hund von meinem Freund, den hat er auch seit Baby aufgehabt und ich habe den quasi als Senior kennengelernt damals und der hatte Milzkrebs und wurde dann auch 2-mal operiert, 3-mal, nicht 2-mal, 3-mal war das sogar, also wir haben da echt sehr gekämpft, der hatte auch Chemotherapie, also wir haben da echt alles versucht und es war auch richtig, also es war richtig, dass wir das gemacht haben. Bei der 3. OP denke ich mir jetzt so im Nachhinein, boah, war das jetzt so nötig, dass wir ihm das tatsächlich nochmal angetan haben, weil danach kamen die Tumore auch, ich glaube, innerhalb von anderthalb Wochen hat man direkt wieder Tumore gesehen, also von außen. Ja, das war dann komplett, also da haben wir auch gesagt, auf keinen Fall nochmal, das im Leben nicht. Es hat ihm nochmal über anderthalb Jahre geschenkt. Und da ging es ihm auch gut. Also nach der ersten und zweiten OP ging es ihm auch super wieder eine Zeit lang. Und das war auch der Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben. Hätten wir nie gemacht, wenn es ihm nicht gut gegangen wäre. Ja, und dann ging es halt irgendwann immer schlechter. Ne? Und dann habe ich mich auch tatsächlich sehr viel mit der Frage beschäftigt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Weil ich habe das auch mehr gemacht als mein Freund. Und ich glaube, das war auch in dem Moment wichtig, weil er natürlich noch mal eine ganz andere Bindung zu diesem Hund hatte. Der hatte den seit Baby auf, seit Welpe auf. Und ich kannte ihn erst in Anführungszeichen mit 11. Aber das war für mich genauso richtig schlimm. Also ich habe bei keinem Hund so gelitten wie bei Luke. Und da bin ich eben auf einen Ratgeber gestoßen von einem Tierarzt, weil ich dachte mir so, wann ist es richtig, diesen Moment, ne? Ist es jetzt zu früh, ist es zu spät? Und dann ist mir eben auch dieser Satz im Kopf geblieben, den du eben am Anfang auch gesagt hast, weil in diesem Ratgeber stand drin, lieber 2 Wochen zu früh als auch nur 1 Minute zu spät. Und damit meinte eben, ja genau, und damit meinte eben dieser Tierarzt, dass es eben genau oft diese schwierige Entscheidung ist, weil viele dann auch sagen, und ich hatte das auch tatsächlich, weil als wir dann die Tierärztin angerufen haben, da ist er noch aufgestanden und hat mit dem Schwanz gewedelt und ist der Freude strahlend so entgegengekommen, ne, und hat sich gefreut. Und dann dachte man sich auch, boah, ist das zu früh? Also schicke ich die jetzt lieber weg? Aber durch diesen Satz, der da wirklich im Kopf drin geblieben ist, habe ich mir gedacht, nee, das ist genau richtig, weil lieber jetzt, wo er noch aufstehen kann. Und er ist aber schon oft hingefallen beim Gassigehen. Also Gassigehen war nicht mal 5 Minuten, der ist dann regelmäßig umgekippt, wollte kaum mehr was essen. Also ich musste ihn wirklich um jeden Bissen anbetteln, dass der überhaupt mir zuliebe mal was gegessen hat. Ich habe dem auch gekocht und ja, wollte nicht mal mehr Wienerle nehmen. Also das, was ein Hund eigentlich ja sonst Leberwurst. Immer
kriegt. Genau, solche Butterkekse.
Sachen. Genau, die Delikatessen schlechthin. Und dann ist eben dieser Satz, hat mir sehr geholfen, weil, und ich glaube, dass das auch viele andere helfen würde, weil das eben genau das impliziert, auch wenn man jetzt denkt, boah, der steht doch jetzt gerade nochmal auf oder der hat sich doch jetzt nochmal gefreut und man will das rauszögern. Und dann ist aber diese Frage, okay, willst du, dass diese Tumore platzen? Also das war das, was ich mich gefragt habe. Willst du, dass diese Tumore platzen, dass dieser Hund vielleicht innere, dass der verblutet, dass du panisch und schnell zum Tierarzt musst und einen Notfall hast und er im Notfall eingeschläfert werden muss? Und das wollten wir auf keinen Fall. Wir haben halt von Anfang an gesagt, also ich habe auch gesagt, ich möchte, dass der daheim einschlafen darf, also dass er nicht, wie gesagt, auch alleine durch diese Chemotherapie, der wollte am Ende gar nicht mehr zum Tierarzt, der wurde am Ende draußen behandelt, weil der da gar nicht mehr rein wollte. Das war dann so negativ verknüpft, dass der da ja zitternd vorm Tierarzt stand und dann draußen untersucht wurde. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, wirklich, das ist auch immer so ein Thema, was ich auf meinem Kanal sehr oft thematisiere, nämlich das Thema Geld. Und das ist auch ein Anliegen von mir, für diesen Zeitpunkt vorzusorgen, dass man auch sagen kann, hey, ich habe diese 300 € oder ich weiß, bei uns waren es 800 € mit Einäscherung, aber dass man auch sagen kann, okay, ich kann den Tierarzt zu uns nach Hause holen und das ist teurer, weil der Tierarzt, klar, der muss zu euch kommen, der muss den Hund abholen und so, aber dann darf euer Hund daheim gehen, in einer geschützten Umgebung, da, wo keine Stressoren sind, wo keine Stresshormone von anderen Tieren sind, wo ihr euch auch vielleicht sicherer fühlt. Und das war mir halt ganz, ganz wichtig, dass er daheim gehen durfte. Ja, und dann weiß ich eben auch noch, wie ich in der Dusche stand und dann an diesen Satz gedacht habe und einfach nur heulend aus der Dusche gekommen bin und zu meinem Freund gesagt habe, wir müssen die Ärztin anrufen. Es ist jetzt dieser Zeitpunkt.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich meinen ersten Hund Haifi gehen lassen musste, der hatte spontan plötzlich Nierenversagen und dann war er in der Klinik und da hofft man dann ja auch noch. Und der Tierarzt, das war auch ein Freund von mir, mit dem haben wir auch im Podcast schon mal gesprochen, Dr. Werner Tiet, der sagte, du, wir versuchen das jetzt noch mit einer Nierenspülung. Manchmal springen die wieder an. Aber wenn das alles nicht funktioniert, dann müssen wir ihn in 2 Tagen, müssen wir die Entscheidung treffen. Und ich war dann einen Tag später da. Ich durfte ihn immer besuchen. Das war total nett. Also ich konnte rund um die Uhr mehr oder weniger in die Klinik und war dann mit ihm draußen im Garten. Und dann von einem Tag auf den anderen ja, ich will gar nicht sagen, hat er sich so verschlechtert, aber ich wusste es auf einmal. Weißt du, da war etwas in dem Blick, dass ich dann auch zu Werner gesagt habe, weil wir hatten uns gegenseitig mal versprochen oder er hatte mir gesagt, okay, wenn der Zeitpunkt da ist, sage ich es dir. Ja, und darauf konnte ich mich verlassen. Und dann hatte er mir ja auch die Perspektive gegeben, in 2 Tagen, wenn es nicht besser wird. Aber ich wusste es dann schon am nächsten Tag. Also der Hund hat es mir irgendwie gesagt. Ich habe es gespürt, dass jetzt der Zeitpunkt da ist und ich nicht noch einen Tag länger warte. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also so wie du es beschreibst, das ist ja auch ein ähnliches Gefühl mit Luke gewesen.
Ja, definitiv. Ja, genau. Also wie du das auch schon sagst, ich habe das dann auch, ich glaube, also eine Woche vorher habe ich schon immer intensiver dran gedacht. Und ich glaube, so ausschlaggebend war dann eben auch dieser eine Spaziergang, wo wir Gassi waren und der nach 5 Metern einfach umgekippt ist. Und das ist so schlimm alleine. Also das war das 3. Mal, dass das passiert ist. Und wenn man das dann schon so sieht, sein Hund, der einfach läuft und umkippt, weil er nicht mehr laufen kann und eben auch nichts mehr isst. Und dann weiß man eben auch, okay, wenn das, diese Entscheidung, ich muss die jetzt für den treffen. Also das ist, es wäre so egoistisch gewesen, diese Entscheidung in dem Moment auch nichts für ihn zu treffen. Und was ich auch krass fand, als dann die Ärztin da war, ich habe davor geweint, wie blöde. Also wo wir die angerufen haben und die dann erst am nächsten Tag gekommen ist, ich habe nur geweint. Aber als sie gekommen ist und auch während dieser kompletten Prozedur, ich war total ruhig. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Mein Freund hat es nicht geschafft, der musste weggehen. Aber der lag dann auf meinem Schoß und die Tierärztin hat die Spritze gesetzt. Und erst als dieser letzte Atemzug da war, erst danach habe ich überhaupt geweint. Aber davor, ich war also auch mein Herzschlag, ich war nicht aufgeregt, gar nichts. Ich konnte ruhig sein. Und ich glaube, dass das eben auch ein Punkt ist, wenn man mit der Entscheidung, wenn man eben diesen Zeitpunkt merkt, okay, es ist jetzt soweit und man ist mit dieser Entscheidung im Reinen, dann kann man eben auch in diesem Moment mit dieser Entscheidung leben und für den Hund nochmal da sein, indem man ruhig ist.
Ich weiß, was du meinst. Also als wir Biscuit gehen lassen mussten, unseren 2. Bria, da gab es ja auch schon unseren Sohn. Und unser Sohn Jakob kannte die Welt nur mit Biscuit. Also Biscuit war ein Dreivierteljahr älter als Jakob. Also er hat die Welt nur mit diesem Hund erlebt. Und dann, als der Zeitpunkt kam und Biscuit ist ja 14 Jahre alt geworden, ja, oh Gott, ich darf jetzt nicht heulen, das ist so schrecklich. Da weißt du, dass man eben den Tod des Haustieres und diese Entscheidung nochmal durch die Kinderaugen oder das Kinderherz miterlebt. Ja, also dieser Abschied, der unserem Sohn auch so schwer gefallen ist. Wenn ich daran denke, dann kämpfe ich echt jetzt noch mit den Tränen. Also für uns war es schon schwer genug, aber er konnte dann nicht mehr aufstehen und wir sind dann alle gemeinsam zum Tierarzt gefahren. Unsere Tierärztin hat auch gesagt, kommt einfach dann, wenn Praxisschluss ist, dann ist mehr Ruhe. Ja. Und wir haben dann vor der Praxis gewartet und Biscuit war im Kofferraum und Jakob lag bei ihm, hatte ihn im Arm. Und dann war da auf dem Haus bei der Tierärztin, ich weiß nicht, so symbolisch, ja, aber saß so eine Krähe, so ein Rabe, so ein schwarzer Rabe. Und der krähte so blöde vom Haus. Und mein Mann und ich, wir hatten beide irgendwie die gleiche Notion, ne? So die gleiche, den gleichen Gedanken, hat mein Mann einen Stein genommen und hat diese Krähe vom Haus geschossen. So, also richtig, das war, also hat nach ihr geworfen und sie nicht getroffen, aber wir hatten beide so dieses, oh Gott, da kommt jetzt schon der Tod. So, ne? So irgendwie ganz komisch. Und als wir dann in der Praxis waren und wir hatten alle, der Hund lag auf dem Boden und wir saßen und lagen drumherum, also Jakob hatte ihn im Arm. Und in der Sekunde, in der die Spritze gesetzt wurde, das war auch so ein grauer Tag wie heute hier, riss dann der Himmel auf und plötzlich fiel so ein Sonnenstrahl. Das war, ich weiß nicht, ich bin sonst gar nicht so esoterisch oder, ne, aber dann fiel so ein Sonnenstrahl durch das Praxisfenster auf Biscuit. Und das war für uns alle auch, wie du sagst, in dem Moment waren wir stark. Wir haben natürlich hinterher viel geweint, vorher viel geweint, aber dann beim Einschläfern.
Aber das, was
oh,
du jetzt
oh
auch...
Oh Gott, oh Gott.
Stimmt, ne? Ich musste mich gerade auch richtig zusammenreißen, als ich darüber gesprochen habe. Ich glaube, das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man... Das zeigt ja nur, wie sehr man dieses Tier geliebt hat einfach auch und wie sehr das trotzdem fehlt. Also wir konnten zum Beispiel auch ganz lange, wir waren danach dauernd unterwegs, weil wir das nicht ertragen haben, wenn wir daheim waren, dass wir dieses Tippeln von seinen Pfoten nicht mehr gehört haben. Das,
oh, also von den die leere Kleinen. Decke, oh Gott, ja. Genau,
also dieser Geruch, einfach dieses... Also das Schlimmste war wirklich dieses Tippeln, weil wir haben den am Ende auch nicht mehr die Krallen geschnitten und dann hat er halt immer so getippelt, ne? Mit,
ja.
Aber das, was du jetzt auch gesagt hast, ich finde, das unterstreicht diese Aussage auch nur noch mehr, auch wenn man denkt, boah, der Hund kann doch jetzt noch aufstehen, aber es ist doch auch für einen selber viel friedvoller, wenn man sagen kann, okay, ich kann warten, bis die Praxis zu hat und dann können wir alle zusammen dahin gehen. Wir wissen, was kommt und das ist genau das, was diese Aussage von diesem Tierarzt eben auch ist, weil die Alternative ist, dass man so lange wartet, bis es wirklich ein Notfall ist, dann ist vielleicht dein Mann nicht da, dein Sohn wäre vielleicht nicht dabei gewesen und dann musst du ganz hektisch zum Tierarzt, wo vielleicht dann in dem Moment die Praxis voll ist und so weiter und deswegen finde ich, ist das eigentlich ja auch für uns Hundebesitzer eine Art Geschenk, dass wir diese Entscheidung treffen dürfen, auch wenn die unendlich schwer ist. Und wenn die, also ich glaube auch zum Beispiel bei Chabu, ja. Wenn das mal irgendwann so weit kommen würde, das ist auch was. Ich weiß nicht, ob da nicht dann mein Freund für mich übernehmen muss.
Ja.
Weil Chabu ist so mein absoluter Seelenhund. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, irgendwann diese Entscheidung zu treffen oder ob nicht da tatsächlich dann mein Freund für mich entscheiden muss.
Ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ich bin sicher, du wirst es spüren, ganz sicher.
Ja.
Also so war es bei Haifi, bei meinem ersten Briar ja auch. Das war auch mein Seelenhund. Den hatte ich auch in einer Zeit, wo ich auch noch keine Familie hatte und mein Mann hat ihn dann so, auch ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, mit Luke in den letzten Jahren kennengelernt. Und als ich ihn einschläfern lassen musste, sagte er zu mir dann auch, du geh mal raus jetzt und ich bleib dann dabei. Und da haben der Tierarzt und ich, wir haben ihn beide angeguckt, so, was? Das ist doch jetzt der schmerzvollste, aber auch der wichtigste Moment, dass du dein Tier in der Situation natürlich keine Sekunde alleine lässt. Und ja, also das hat mein Mann natürlich auch verstanden und bei Biscuit, ja, da waren wir dann ja alle auch da. Und ach Gott, Matze, hol uns raus aus der Stimmung.
Ich muss sagen, ja, nee, ich bin so hin und her gerissen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze im Auto und höre diese Folge und habe selber daran nicht mitgearbeitet, ob ich ehrlicherweise ausmachen würde oder ob ich erst recht hören würde. Ich kann es gar nicht, also mich, auf der einen Seite ist das natürlich furchtbar deprimierend und Ina und ich, wir lachen normalerweise in diesem Podcast ganz viel. Ich glaube, das wird heute nicht mehr der Fall sein. Auf der anderen Seite finde ich es schon sehr spannend, was ihr sagt, weil dieser Gedanke, dieses Innerliche, dass man sich darauf in irgendeiner Form ja vorbereiten muss, ohne dass man täglich daran denkt, aber das Bewusstsein dafür zu schaffen und zu überlegen, wie gehe ich dann mit dieser Situation, und ich bin sicher, dass es einen in dem Moment ja dann trotzdem zerreißt und man vielleicht Sachen macht, die man gar nicht machen sollte, aber dieser Satz, den du jetzt auch nochmal wiederholt hast mit den 2 Wochen früher, wenn ich das richtig verstanden habe. Als
2 Wochen zu früh, als auch nur 1 Minute zu spät.
Weil es hat ja, da hast du schon recht, es hat ja ganz viel eigentlich dann vom Haustierbesitzer mit Egoismus zu tun.
Ja.
Dass man dieses auch wie du das eben beschreibst, mir ging jetzt eben im Film, natürlich im Geiste so ein Film ab, was würde ich bei unserer Katze alles vermissen, wenn sie nicht mehr da ist. Was zum täglichen Ablauf einfach dazugehört. Sie geht morgens mit mir ins Badezimmer, danach trage ich sie auf den Balkon. Das ist auch so ein Ritual bei uns beiden. Sie schnurrt dann auch und findet das toll. Dann ist sie eine Viertelstunde draußen, dann verlasse ich das Haus, dann springt sie zu meiner Frau ins Bett und schläft da nochmal 1 Stunde oder 2. Also ich könnte ja endlos darüber reden. Und die Vorstellung, was einem alles fehlt, das verleitet einen natürlich dazu, an sich zu denken. Aber das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz schön steile Brücke oder eine ganz schön steile Rampe, die ich da gehen muss, wenn es denn soweit ist.
Also ich muss auch sagen, wenn ich habe mich auch viel damit auseinandergesetzt. Auch ich muss auch sagen, wie gesagt, Chabu ist ein Riesenhund. Da ist er leider auch durch seine Rasse, ist ein Mastiff-Mix, durch seine Größe, er ist prädestinierter dafür, dass er gewisse Tumorerkrankungen und so weiter einfach bekommt. Und deswegen schalle ich den ja auch jedes Jahr. Also der ist jetzt 6,5, aber es ist jetzt schon so ein Alter, also der durchschnittliche Mastiff, er ist zum Glück nicht reinrassig, das ist schon mal ganz wichtig, aber der durchschnittliche Mastiff hat eine Lebenserwartung von 6-7 Jahren und da ist der jetzt. Und ich glaube, der wird älter. Also sowieso, ne? So wie ich mich um den kümmere, wird er auf jeden Fall älter. Aber es sind natürlich Dinge, mit denen ich mich auseinandersetze und wo ich auch mich in der Verantwortung sehe. Jetzt in dem Alter, er ist wie gesagt 6,5, also seit letztem Jahr ist für mich das ein absolutes Must-Have, dass ich den jedes Jahr schallen lasse, dass ich die Organe kontrolliere. Hüfte sowieso, ne, HD, ED, das muss sowieso alles gecheckt werden. Also der ist auch schon 3-mal geröntgt. Da ist alles super. Aber dass man solche Dinge immer auf dem Schirm hat, auch im Alter von dem Hund. Und eben je nachdem, was habe ich für eine Rasse, was haben die für Rassedispositionen, dass man dahingehend dann eben auch mal immer nachforscht und das eben kontrolliert.
Ja, und eine Sache, die hast du vorhin nicht im Nebensatz gesagt, aber es war jetzt nicht Hauptbestandteil deiner Ausführung und das ist ja sowieso ein Thema, über das Ina und ich auch des Öfteren sprechen, was ein Haustier mittlerweile alles kostet. Und ich sag mal, wir drei, würde ich immer sagen, sind dann schon scheinbar finanziell ein bisschen privilegierter, dass wir uns bestimmte Sachen auch leisten können. Aber dieser Hinweis, das gilt auch für mich jetzt, sage ich mal, zu überlegen, nicht nur was das der tägliche Unterhalt, dieses unromantische Wort oder dieser Begriff auslöst, sondern auch zu sagen, naja, wenn es denn auf die letzten Meter zugeht, kann es sein, dass das insgesamt einfach eine sehr teure Angelegenheit wird. Auch das finde ich ist gut, dass du das mal so deutlich aussprichst. Weil es ja nicht damit getan, dass das Tier in Anführungszeichen seinen Weg eingeschläfert wird und das war's, dann da laufen richtig Kosten auf. Weil meistens ja noch, so wie du es auch eben geschildert und wie ich es von Ina ja auch kannte, ganz viele Untersuchungen noch kommen und medizinische Behandlung, mit denen du ja hoffst, dass es am Ende doch wieder alles gut wird.
Ich finde auch die Frage, was ist danach, ist wichtig. Also als ich noch keine Familie hatte und HiFi gehen lassen musste, hatte ich auch kein Haus, keinen Platz, keinen Ort, wo ich gesagt hätte, okay, hier beerdige ich ihn. Darf man ja eh nicht in Deutschland offiziell einen so großen Hund irgendwo im Garten verbuddeln. Und dann fragten die mich dann nach dem Einschläfern. Ich hatte mir hier oder vorher gar keine Gedanken zu gemacht. Und was machen wir jetzt mit dem Körper? Und ich nur so völlig überfordert. Und dann war die Option, ihn eben auch da zu lassen mit den Konsequenzen, die ich mir dann auch nicht weiter ausgemalt habe, wo er dann landet. Aber das war in dem Moment für mich die Antwort und die Lösung. Aber als dann absehbar war, dass wir Biscuit gehen lassen müssen und Jakob eben auch als Kind einen Ort zum Trauern brauchte, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, was wir tun. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, lassen ihn einäschern. Also jetzt nicht irgendwie aufwendig mit irgendeiner Schnickschnackurne, sondern wir bekamen dann die Asche nach Hause geschickt. Das war alles sehr, sehr liebevoll gemacht und sehr stilvoll. Dann haben wir die Asche im Garten vergraben und darauf einen Apfelbaum gepflanzt. Und jetzt hoffen wir auf reichen Ertrag. Ja, es ist so ein Ort.
Ich finde das auch, also das ist ja allgemein das Thema Trauer. Jeder geht ja damit ein bisschen anders um. Ich finde es aber auch, also vor allem auch für ein Kind, finde ich das wichtig, dass das ein Ort auch so ein bisschen zum Trauern hat oder irgendwas, woran man sich halten kann. Also wir haben Luke damals auch einäschern lassen. Wir haben die Asche auch noch. Also die steht eben bei uns. Also gibt ja auch mittlerweile super viel Angebote, was man da machen kann im Sinne von Urnen und so weiter. Also da gibt's echt schöne Sachen auch. Da kann man noch Bilder einarbeiten lassen und dann hat man so eine Urne und so eine Gedenkstätte in Anführungszeichen. Ich habe mal, aber als ich dann gehört habe, was das kostet, dann bin ich doch wieder davon abgegangen. Ich habe früher immer gesagt,
Ring, der Diamant?
Ja, ja, da waren wir auch an der Stelle. Oh Gott, ja. Aber das kostet ja irgendwie 80.000 oder sowas.
Ja, Wahnsinn, verrückt. Es gibt eine holländische Firma, da ist es günstiger, aber auch nicht wirklich günstiger. Also das ist dann schon, ich glaube, wenn man ein Pferd einäschern lässt, dann ist man bei dem Preis. Aber es ist dennoch jeder vernünftig.
Also, Ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen, weil ganz ehrlich, also so 2.000, 3.000 Euro würde ich das machen tatsächlich, glaube ich. Aber für 50.000,
Leider nein, leider gar nicht an der Stelle.
Ich habe da neulich mal mit jemandem drüber gesprochen und dann hat die mir das erzählt, eine Bekannte. Und ich so, das ist doch nicht dein Ernst gerade. Ich hatte das jetzt die letzten Jahre ganz fest im Kopf, aber ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt, dass das so viel kostet. Aber ja, ich finde grundsätzlich, um jetzt wieder zurück auf das eigentliche Thema zu kommen, so eine Stelle ganz wichtig. Und dass man sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, schon im Vornherein, wie vielleicht ist es das erste Tier, was man verliert, aber manchmal hilft einem auch so ein bisschen Struktur, da ist jeder Mensch aber auch anders. Also wir, wie gesagt, wir konnten gar nicht daheim sein und wir sind ja dann tatsächlich, so bin ich ins Tierheim gekommen. Also so habe ich angefangen, ins Tierheim zu gehen, weil ich nach einer Woche oder so damals nach Luke gesagt habe, ich brauche wieder diesen Hundekontakt. Ich kann nicht ohne Hund. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe trotzdem ja noch diese Zeit und diese Kapazität, die man davor auch in den Hund gesteckt hat, habe ich mir gedacht, okay, stecke ich jetzt in die Tierheimhunde. Und dann bin ich ins Tierheim gekommen und habe da angefangen für die Hunde zu, also ich hatte einen Liebling, Kinder hieß der. Der ist leider auch gestorben, leider im Tierheim. Den habe ich damals auch, bin ich extra nochmal hingefahren, um mich zu verabschieden. Aber der hatte eben auch Leishmaniose, also ist ja eine Mittelmeererkrankung. Haben ja leider super viele Hunde, meine ja auch. Und habe da angefangen, für den zu kochen, weil man braucht eine spezielle Ernährung bei Leishmaniose, purinarm. Und das hat mir sehr geholfen, mich einfach um diese anderen Tiere zu kümmern und wirklich diese Aufgabe zu haben. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man gar keine Aufgabe mehr hat, und dann wirklich diese Leere zu Hause nonstop präsent hat. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährlich, in Anführungszeichen. Vor allem, wenn man da anfällig ist für psychisch Depressionen oder dass man da nicht alleine rauskommt. Deswegen glaube ich, ist das ganz gut, wenn man da auch Alternativen hat. Oder vielleicht auch davor schon mal anfängt, langfristig sich Strukturen und Aufgaben aufzubauen, weil ich glaube, das wäre für mich auch das Schlimmste, wenn ich keine Aufgabe hätte, weil ich glaube, ich wäre da auch sehr anfällig für, da nicht mehr rauszukommen. Absolut. Aber das Tierheim hat mir damals sehr geholfen, kann ich jedem nur empfehlen. Steckt eure Energie, eure Trauer, eure Liebe, die ihr trotzdem noch habt, weg. Und an der Stelle vielleicht noch als letzten Satz von mir. Ich habe mal auch einen wunderschönen Satz gehört zum Thema Trauer. Da hieß es, Trauer ist Liebe, die kein Gegenüber mehr hat. Okay. Und ich finde, das ist so ein deeper Satz, aber das beschreibt eigentlich Trauer perfekt, auch was man in dem Moment hat. Und deswegen glaube ich persönlich, ist es eben auch kein Verrat, es ist kein... Weil manche sagen, ja, ich könnte mir nie wieder einen neuen Hund so schnell holen oder ich könnte nicht so schnell ins Tierheim, ich könnte mich nicht um andere kümmern, weil das fände ich unfair meinem Hund gegenüber oder so. Und das glaube ich gar nicht, weil diese Liebe muss halt irgendwo hin.
Und hast du recht.
Dann hilft es einem vielleicht. Und dann hilft es einem Tierheimhund, der freut sich.
Richtig. Genau das haben wir dann ja auch mit Skudde gemacht. Der kam schnell zu uns. Also es hat keine 3 Monate gedauert. Zumindest die Entscheidung, die wir dann getroffen haben. Und weil genau, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Liebe einem Haustier geben und wir glauben, dass es bei uns ein sehr gutes Leben haben wird für immer. Und oh, was für ein Schlusssatz von dir. Danke. Vielen Dank, Diana.
Viele Grüße nach Mallorca und tausend Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Liebe Grüße zurück.
Und nochmal an dieser Stelle, folgt gerne Diana und ihrem Account bei Instagram. Ihr findet sie unter l.schabo, schreibt man C-H-A-B-B-O. Und da teilst du viele Geschichten mit dir und deinen Haustieren und auch viele wichtige Punkte, unter anderem eben auch das Thema Welpenvermehrung und Straßenhunde, die gerettet werden. Und dazu würden wir gerne mit dir auch nochmal eine eigene Folge machen.
Können wir gerne machen. Wenn du Zeit
hast. Danke dir.
Bis dann. Vielen Dank.
Ciao.
Tolle Frau. Das hat mich schon beeindruckt. Gar keine Frage. War eine sehr gute Idee von dir, Diana einzuladen. Ich habe etwas gefunden in Vorbereitung auf unseren Podcast und ich habe immer auf die Gelegenheit gewartet, wann es dann mal passt. Das trifft es jetzt nicht hundertprozentig bei dem Thema, aber es geht ja so ein bisschen um Aufschieben, ne? Mhm. Verdrängung. Du kennst ja das den Klassiker, das Wort, was das eigentlich beschreibt, ich kenne das noch gar nicht so lange.
Procrastination.
Ja, das ist ein Fremdwort, was, glaube ich, in irgendeinem Zusammenhang mal während Corona aufgekommen ist. Und seitdem kenne ich das eigentlich erst. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass es das auch ganz speziell für Katzenbesitzer gibt. Da heißt es Prokrastination. Das bedeutet das Aufschieben von Aufgaben, indem man Zeit mit seiner Katze verbringt und kein schlechtes Gewissen deshalb hat. Das passt nicht hundertprozentig, ich weiß, aber irgendwie dachte ich, naja, es passt schon, weil ich würde vielleicht sagen, das Aufschieben von Dingen ist gar nicht so sehr mein Ding. Ich bin eigentlich jemand, der relativ schnell und konsequent irgendwas abarbeitet. Aber in den emotionalen Dingen, wenn es um Familie geht und solche Sachen, und die Katze gehört natürlich zur Familie, da bin ich halt, ich glaube, das haben wir ja nun auch hinlänglich besprochen und du weist ja auch immer wieder gern drauf hin, auf meine teilweise Planlosigkeit deiner Meinung nach. Da würde ich sagen, habe ich eine Schwäche, um ja, das mal zu sagen. Prokrastination. Für alle, die eine Katze haben, ganz wichtiger Begriff, bitte merkt ihn euch, den kann man gut anbringen.
Und ich möchte gar keine Schublade aufmachen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen männlich. Also zumindest ist das so meine Beobachtung im Leben. Wirklich, tatsächlich, dass Männer, wenn es, ich sag mal, emotional unangenehm wird, also Dinge, die man nicht möchte, die aber doch passieren, die einen emotional betreffen im engeren Umfeld, dass man da erst ganz, ganz, ganz viele Gründe vorschiebt, findet und sagt, na, das ist nicht so und ach, das wird schon, ach, das ist meinetwegen, das Kind hat einen Dauerhusten, ja, und dass man dann sagt, ja, das ist kein Asthma, um Gottes Willen, so ein Quatsch, das ist nur eine hartnäckige Erkältung, statt, ich glaube, wir Frauen, ja, und ich denke hier gar nicht in Schubladen, aber Frauen würden eher handeln, ja, eher sagen, okay, zack, zack, zum Arzt, wir klären diese Möglichkeiten ab, dann ist es aus dem Kopf, dann ist es aus der Welt. An dieser Stelle, Marzel, frage ich dich auch einmal, hast du dir denn schon, weil wir haben ja gerade mit Diana drüber gesprochen, doch, hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ja, hör zu, siehst du, magst es nicht mal drüber zu sprechen, ja? Hast du dir oder habt ihr euch, Sandra und du, habt ihr euch Gedanken drüber gemacht, was ihr macht, wenn Frances nicht mehr lebt? Also was passiert mit ihr? Wollt ihr sie einäschern lassen oder?
Ich würde jetzt spontan sagen, im Garten begraben.
Darf
man nicht, ich weiß. Oh Gott, was habe ich gesagt? Aber ich würde es trotzdem machen.
Ja, kann ich verstehen. Wenn es euer Garten ist, was ist, wenn ihr umzieht?
Das ist natürlich eine gute Frage. Auch darüber habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht. Also ich meine, dann kann ich sie ja in Hamburg im Stadtpark vergraben, so nach dem Motto, weil da werde ich nicht hinziehen, aber es ist ein zentraler Ort, da komme ich immer hin. Stimmt natürlich, wenn man irgendwann mal wegzieht und dann müsste man das Grab sozusagen mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, aber dieses Thema wird sicherlich aufkommen in irgendeiner Form, da hast du natürlich recht. Stand heute, ich müsste das mal mit Sandra besprechen, haben wir uns, glaube ich, noch nie Gedanken drüber gemacht. Stand heute würde ich spontan sagen, Garten.
Ja, Garten, doch. Okay.
Und du hast das ja erzählt, dass ihr da einen Apfelbaum drauf gepflanzt habt. Das finde ich ist schon eine sehr, sehr, also eine wunderbare Idee von euch, kann ich nicht anders sagen.
Dankeschön. Der Apfelbaum verhält sich genauso wie Biscuit, voll chaotisch. Er blüht nicht und er hat auch irgendwie so drei Blätter und dann im nächsten Jahr stehen da 100.000 Blüten, aber dann hängen da nur zwei Äpfel dran. Und dann, also es ist tatsächlich witzig, wir lachen über diesen Baum jedes Jahr und sind immer wieder überrascht, was er sich in diesem Jahr einfallen lässt, genau wie unser Biscuit war. Kleiner Chaot.
Ja, diese Folge heute, das ist tatsächlich, glaube ich, die, ich meine, wir haben in den letzten Monaten über so Themen gesprochen, wie zum Beispiel, darf der Hund ins Bett und was machen wir eigentlich mit dem Hund im Büro und solche Sachen, die auch, glaube ich, natürlich, da hat man klare Meinung zu. Vor allem Leute, die kein Tier haben, haben da eine sehr klare Meinung zu.
Oh ja.
Dieses Thema hier ist ja wirklich, wie soll ich das sagen, da ist kein Augenzwinkern dabei, da verzieht sich eigentlich der Mundwinkel nicht nach oben. Und es macht einen schon, das gebe ich gerne zu, sehr nachdenklich.
Das stimmt.
Also das lässt mich zumindest nicht kalt, ich bin sicher, das geht vielen Hörern so. Und vor allem den Menschen, die sowas schon mal in dem Sinne so hautnah durchgemacht haben, wie Diana, die wir heute gehört haben, oder wie dich. Du erzählst ja da auch immer sehr, sehr, sehr offen drüber. Von daher, das ist eine Situation, die ich, gebe ich ja, habe ich nun heute auch mehrfach gesagt, gerne von mir schiebe. Auf der anderen Seite lässt mich das natürlich nicht kalt, ist doch völlig klar. Also da werde ich sicherlich in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Gedanken drüber haben.
Das geht mir genauso und ich denke auch an all die Menschen, die aktuell in der Situation sind. Die
Stimmt.
aktuell jetzt auch vielleicht durch den Podcast oder allgemein in ihrer Lage darüber nachdenken, vor dieser Situation stehen und da kann ich einfach nur von Herzen sagen, wir denken an euch und wünschen euch Kraft. Und ihr schafft das und man hat gar keinen Tipp und auch gar keinen Trost in dieser Situation. Aber alles, was ihr tun könnt, ist halt für euer Tier da zu sein, die Momente zu genießen und zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Herz entscheiden lassen.
Und dann, Ina, wahrscheinlich auch etwas, weil das habe ich, sage ich jetzt mal, auch bei Menschen beobachtet, wenn sie jemanden verloren haben. Du musst Trauer auch zulassen. Du kannst sie nicht immer nur von dir schieben und versuchen, den Harten zu machen.
Das stimmt. Weißt du, wie viele Menschen haben so den Blick, als Haifi starb, ich habe das gemerkt, auch im Kollegium, er war ja immer mit im Sender, oder auch bei Biscuit, dieses, naja, ist ja nur ein Tier, was hat die denn? Mm. Ja, man merkt so, und viele sagen das auch, die sagen, du sei doch froh, dein Sohn ist gesund, der Familie geht's gut. Und dann denkst du dir, bitte? In dem Moment ist das der schwierigste Satz. Also wenn Vergleiche angestellt werden, dass deine Trauer für ein Tier nicht so groß sein darf, wie sie wäre für einen geliebten Menschen. Auch das vielleicht ein Appell an dieser Stelle, sagt diesen Satz niemals. Ja?
Ich glaube, diese Menschen hören unseren Podcast nicht.
Das kann sein.
Das ist einfach so. Weil hier sitzen ja zwei stellvertretend für alle, die genau so denken, wie du es gerade beschrieben hast. Das sind unsere Seelenverwandten, ein Teil der Familie. Und für Menschen, die kein Haustier haben und aus bestimmten Gründen das auch niemals wollen, da trifft das, glaube ich, auf ganz viele zu, die das so nicht nachvollziehen können. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir nicht sicher, wie ich vielleicht gedacht habe vor 20 Jahren. Als Richtig? Ich selber genau. in der Phase war, wo ich kein Haustier hatte, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe eigentlich auch immer die Trauer um einen Hund deutlich höher gerankt als um eine Katze, weil ich natürlich Katzen, wenn sie nicht meine eigene waren oder meine eigene Katze jetzt, wie es Francis ist, nicht so intensiv bei Besuchen kennengelernt habe wie ein Hund.
Ich glaube nicht, dass es einen Grad gibt der Trauer.
Weißt du? Nee, aber weißt du, was ich meine, Ina? Die Bindung, die du für, wenn du Freunde hast, die eine Katze haben.
Ja.
Und du gehst die besuchen. Kann es ja sein, dass die Katze sich nie zeigt, weil sie einfach nicht auf Besuch steht und trotzdem eine extrem enge Bindung zu ihren Besitzern hat. Bei Hunden ist das ja anders.
Ja.
So, das heißt, du lernst einen Hund von Freunden ja anders kennen, gehst mit denen spazieren, der freut sich, wenn du kommst, bringst was mit, dann hockt er den ganzen Abend zu deinen Füßen und lässt dich kraulen. Das ist was ganz anderes und das habe ich erst, das muss ich jetzt auch tatsächlich nicht zu meiner Verteidigung, ich gestehe das einfach, die Trauer um eine Katze, die potenzielle Trauer um eine Katze, was mir ja auch noch bevorsteht, das habe ich erst verstanden, seitdem ich selber eine Katze habe. Diese enge Bindung zu einer Katze, die ja teilweise auch wie ein Mensch sich wirklich verhält, nicht immer nur für dich da ist in dem Sinne, sondern so ihren eigenen Kopf hat, so ihr eigenes Leben auch teilweise führt und stundenlang vielleicht abtaucht und dich gar nicht sehen will, das ist nochmal, also da habe ich meine Wahrnehmung und meine Meinung auch deutlich verändert.
Ich glaube nicht, dass es eben diesen Gradmesser gibt, wie doll darf man trauern oder wie doll trauert man, sondern allen, die uns jetzt zuhören, ist, glaube ich, schon bewusst, dass natürlich, wenn ein Familienmitglied von einem geht, dass das nochmal eine ganz andere Absolutheit ist und andere Konsequenzen und eine andere Tiefe oder Härte hat. Aber die Trauer in dem Moment, wenn man, und so wie du es vorhin ganz zu Anfang beschrieben hast, als dein Vogel gestorben ist, die du als Kind empfunden hast, die ist so ehrlich und so echt und so schmerzhaft und da gibt es, glaube ich, keine Steigerung oder Abmilderung. Ob jetzt eine Katze stirbt oder ein Hund, es stirbt einfach jemand, den du geliebt hast und der bei dir war. Und Hunde sind ja im Zweifel 24/7 in deiner Nähe, deine Katze. Und die Leere, die entsteht und einfach dieses, ja, das Vermissen dieses Wesens, ja, da gibt es einfach keine Abstufung, dass man sagen kann, oh, um meinen Kanarienvogel darf ich aber nicht so trauern. Stell dir mal vor, der Hund wäre gestorben. Ja. Oh, der Hund ist gestorben, aber stell mir vor, dein Pferd wäre tot. Oder stell mir vor, ne, ein Familienmitglied stirbt.
Das dieses Aufrechnen darf man, glaub ich, nicht. Und Vergleichen.
Ja, ich weiß ja, das sind so verzweifelte Versuche, jemanden zu trösten. Aber bei mir funktioniert das null. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also, das war unsere, ich sag's jetzt mal, dunkelste Folge, aber wahrscheinlich auch die, die am meisten nachhalt.
Das stimmt.
Oder?
Über solche Themen musst du sprechen.
Du sitzt ja auch mit schwarzem Rollkragenpullover am Mikro. Ja,
weil es kalt ist und weil November ist und es ist neblig. Aber, und der Totensonntag kommt. Es ist schon so, dass du einfach, also das sind Themen, die gehören mit dazu. Genau wie die lustigen Themen, über die wir sprechen, aber auch damals. Ich war ja sehr für diese Folge. Wir müssen auch über solche Themen sprechen.
Und zum Schluss noch ein Spruch, der mir gerade einfällt, von wegen Bindung zu deinem Tier. Habe ich mal bei einer Freundin gesehen, die hatte so am Kühlschrank so eine Post, so eine Karte kleben mit so einem Spruch und da stand drauf: Mein Mann hat mich vor die Wahl gestellt, entweder die Katze oder er. Und dann steht drunter etwas kleiner: Ich vermisse ihn manchmal. Fand ich super.
So, was ein Schlusswort. Ja, perfekt. Ne?
Also, viele Grüße nach München, von Hamburg aus viele Grüße in die gesamte Republik an unsere Hörer. Und wir wünschen jetzt schon mal eine schöne, besinnliche Zeit, die hier auf uns zukommt. So ist es nun mal, ne?
Das machen wir. Und die nächste Folge wird auch wieder heiterer. Versprochen. Ciao.
Bye, bye. Ciao.
Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.